Schön, dass wir jetzt gemeinsam in Gottes Wort reinschauen können und ich hoffe, du hast deine Bibel dabei. Das ist das Wichtigste jetzt hier im Gottesdienst und ich bitte dich, schlag die einfach mal auf oder scroll hin zu Lukas 18. Wir befinden uns im 18. Kapitel des Lukas-Evangeliums und wollen uns heute die Verse 15 bis 30 anschauen. Lukas 18, die Verse 15 bis 30. Und lasst mich kurz noch stille werden, bleibt gern sitzen dazu und ich möchte Gottes Geist noch bitten, dass er uns die Augen öffnet für sein Wort. Danke, Vater, dass wir jetzt dein Wort aufschlagen dürfen. Es ist dein heiliges Wort, das unser Leben ist. Und ich bitte dich, lass doch jetzt diese Predigt und all die schwache Vorbereitung und all das, was ich jetzt sagen will, lass es irgendwie dazu nützlich sein, dass Menschen ermutigt werden, Menschen neu motiviert werden, dir nachzufolgen, Jesus. Ich bitte dich, dass du Herzen öffnest, dass du uns hilfst beim Reden und beim Zuhören. Und Geist Gottes, du hast dieses Wort ausgehaucht und es ist unser Leben. Und ich will dich bitten, dass du jetzt unsere Herzen ermutigst und uns Jesus vor unsere Augen malst, dass wir ihn nach diesem Gottesdienst mehr lieben als vorher. Amen. Ich möchte diesen Text einmal für uns lesen, Lukas 18, die Verse 15 bis 30. Sie brachten aber auch die kleinen Kinder zu ihm, dass er sie anrühre. Als aber die Jünger sahen, fuhren sie sie an. Jesus aber rief sie herbei und sprach, lasst die Kinder zu mir kommen und wehrt ihnen nicht, denn solchen gehört das Reich Gottes. Wahrlich, ich sage euch, wer das Reich Gottes nicht annehmen wird wie ein Kind, wird nicht hineinkommen. Und es fragte ihn ein Oberster und sprach, guter Lehrer, was muss ich getan haben, um ewiges Leben zu erben? Jesus sprach zu ihm, was nennst du mich gut? Niemand ist gut als nur einer, nämlich Gott. Die Gebote weißt du, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht töten, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht falsches Zeugnis geben, ehre deinen Vater und die Mutter. Und er sprach, dies alles habe ich befolgt von meiner Jugend an. Als aber Jesus dies hörte, sprach er zu ihm, eins fehlt dir noch, verkaufe alles, was du hast und verteile den Erlös an die Armen und du wirst einen Schatz in den Himmeln haben und komm und folge mir nach. Als er aber dies hörte, wurde er sehr betrübt, denn er war sehr reich. Als aber Jesus sah, dass er sehr betrübt wurde, sprach er, wie schwer werden die, welche Güter haben, in das Reich Gottes hineinkommen. Denn es ist leichter, dass ein Kamel durch ein Nadelöhr geht, als dass ein Reicher in das Reich Gottes hineinkommt. Es sprachen aber, die es hörten, und wer kann dann gerettet werden? Er sprach, was bei Menschen unmöglich ist, ist möglich bei Gott. Petrus aber sprach, siehe, wir haben alles verlassen und sind dir nachgefolgt. Er aber sprach zu ihnen, wahrlich, ich sage euch, es ist niemand, der Haus oder Frau oder Brüder oder Eltern oder Kinder verlassen hat, um des Reiches Gottes willen, der nicht Vielfältiges empfangen wird in dieser Zeit und in dem kommenden Zeitalter ewiges Leben. Das ist Gottes lebendiges Wort. Möge er seine Wahrheit auf unsere Herzen schreiben. Ich habe vor einiger Zeit die Serie The Chosen angefangen zu schauen, die das Leben Jesu nachstellt. Ist sehr gut gemacht, sowohl filmerisch als auch darstellerisch von den Schauspielern. Und ich fand eine Szene ganz beachtlich. Man liest oft in den Evangelien ja einfach so drüber. Aber als Jesus einen Zöllner beruft, um sein Jünger zu werden, und zwar Matthäus. Matthäus war Zöllner. Und Zöllner waren nicht unbedingt die Lieblingsfreunde von Juden in Jerusalem. Zöllner waren unbeliebt und verhasst, weil sie mit Rom gemeinsame Sache machten. Sie waren geistliche Betrüger. Man sah sie als furchtbare, geldgierige Verräter. Und Jesus beruft ihn und man merkt so richtig, wie das die Jünger herausfordert. In der Serie ist es dann vor allen Dingen Petrus, der damit ein riesiges Problem hat. Aber Jesus macht ihn trotzdem zu seinem Jünger. Und wenn wir uns die Evangelien mal ansehen und beobachten, mit wem Jesus Zeit verbringt und wen er alles beruft, ist das teilweise ganz schön überraschend. Jesus beruft Menschen in die Nachfolge, die aus der Perspektive der damaligen Kultur eher ungeeignet waren. Oder vollkommen unpassend für einen Rabbi. Seine Maßstäbe waren ganz anders als alles, was die Menschen damals gewohnt waren und auch was wir von unserer Kultur her gewohnt sind. Jesus stellt es auf den Kopf und damit hat er im Text von letzter Woche schon begonnen. Ihr erinnert euch an dieses Gleichnis, ja, von einem Pharisäer und einem Zöllner, die sich auf den Weg zum Tempel machen, um dort zu beten. Hier ein geistlicher Führer des Volkes und dort ein verhasster Verräter und ihre Gebete und ihre Haltung fallen komplett unterschiedlich aus. Gott, ich danke dir, dass ich nicht so bin wie die übrigen Menschen, betete der Pharisäer. Und der Zöllner, Gott sei mir, dem Sünder, gnädig. Und Jesus stellt diese beiden gegenüber und sagt uns, dass der Zöllner derjenige ist, der gerechtfertigt nach Hause geht. Dass der Zöllner derjenige ist, der Frieden mit Gott hat. Und vielleicht erinnert ihr euch an dieses, ich nenne es mal das Paradox, das Paradoxon des Evangeliums. Wir sind dann würdig, Gott zu Gott zu gehören, wenn wir verstanden haben, dass wir tatsächlich total unwürdig sind. Dann sind wir würdig. Und schon im Text von letzter Woche leitet Jesus mit diesem Gleichnis eine Frage ein, die uns in diesem Text heute begleiten wird, nämlich, wem gehört eigentlich das Reich Gottes? Wer darf dazugehören? Wer darf dazugehören? Und Jesus zeigt uns, dass wir entweder wie Kinder werden oder aber wie Kamele scheitern werden. Wir müssen entweder wie Kinder werden oder aber wir werden wie Kamele scheitern. Werden wir wie Kinder, dürfen wir erleben, wie Gott uns beschenkt. Und das wollen wir uns als erstes anschauen, nämlich wie Kinder werden. Vor einigen Tagen war ich draußen bei uns im Garten vor unserem Haus und habe das Unkraut unter dem Zaun rausgerupft. Und in dem Moment kam unser kleiner Nachbarsjunge vorbei. 3 oder 4. 4, glaube ich, oder? Wahrscheinlich 4, ja. Genau, und er fragte mich, ob er mir helfen kann. Klar kann er mir helfen. Er fing dann auch an erstmal, aber blieb dann stehen und ich machte weiter und ich merkte, er schaute mich an und packte mir plötzlich mit beiden Händen in die Haare und sagte, du hast aber schöne Haare. Also, yes, ich wusste es. Und dann aber, weiter und dann, aber die sind ein bisschen hart. Solche möchte ich nicht. Na super. Mein Moment of Fame war vorbei. Es gibt etwas bei Kindern, was wir als Erwachsene lieben und was uns irgendwie auch, ja, was uns irgendwie neidisch macht. Sie sind so unglaublich offen. Sie sind so ungefiltert. Sie sagen einfach raus, was sie denken. Du hast schöne Haare, aber die möchte ich nicht. Jesus lädt uns ein, wie Kinder zu werden. Er lädt uns ein, wie Kinder zu werden. Und er hatte gerade das Gleichnis vom Pharisäer und Zöllner abgeschlossen und war wahrscheinlich umringt von unzähligen Menschen, die ihn hören wollen. Da waren hunderte von Menschen, die hatten wichtige theologische Fragen. Und dann gab es da noch eine Gruppe von Menschen, die können nicht alleine kommen, sondern sie müssen getragen werden. Und das sind kleine Kinder, Säuglinge. Und wir lesen Vers 15. Sie, also wahrscheinlich die Eltern, brachten aber auch kleine Kinder zu ihm, dass er sie anrühre. Es gab eine jüdische Tradition, kleine Kinder und Säuglinge zu einem Rabbi zu bringen, um sie segnen zu lassen. Man tat das auf dem Hintergrund, dass Jakob seine Söhne und Enkelkinder gesegnet hat in 1. Mose 48 und 49. Und so auch hier, wir sehen, wie stolze Eltern ihre Kinder zu Jesus tragen, damit er sie segnet. Und Jesus tat das gerne. Ja, immer wieder treffen wir in Evangelien auf Szenen, die uns zeigen, dass Jesus total gern Kinder um sich hatte. Sie lagen ihm am Herzen. Und wahrscheinlich hatten die Eltern schon länger auf eine Möglichkeit gewartet. Jesus war am Reden und sie warteten auf die Möglichkeit, wann sie endlich ihre Kinder zu Jesus bringen können. Und das war jetzt ihre Chance. Sie treten an Jesus heran und das kommt nicht bei allen gut an. Wir lesen hier, als aber die Jünger es sahen, fuhren sie an. Ja, wir können nicht genau sagen, was die Jünger für ein Problem hatten, warum sie so reagieren. Vielleicht empfanden sie es als nervige Störung. Im schlimmsten Fall sahen sie darin eine Zeitverschwendung. Aber Jesus unterbricht seine Jünger und nutzt diese Situation, um seinen Jüngern und uns eine Lektion in Sachen Glauben beizubringen. Schaut mal, was hier passiert. Vers 16. Jesus aber rief sie herbei und sprach: Lasst die Kinder zu mir kommen und wehrt ihnen nicht, denn solchen gehört das Reich Gottes. Wahrlich, ich sage euch, wer das Reich Gottes nicht annehmen wird wie ein Kind, wird nicht hineinkommen. Spannend, oder? Und ich glaube, Jesus will uns hier zwei Sachen mitgeben. Zwei Dinge, die total entscheidend sind für unser Denken über Jesus und über sein Reich. Und diese zwei Sachen sind die hier. In Jesu Reich sind die Kleinen willkommen. Das ist das Erste. In Jesu Reich sind die Kleinen willkommen. Und zweitens, um Teil von Jesu Reich zu werden, musst du werden wie ein Kind. Du musst werden wie ein Kind. Gottes Reich ist ein Reich für die Kleinen. Es ist ein Reich für die, die nichts Besonderes leisten können und aus der Perspektive ihrer Umwelt keine große Bedeutung haben. Über diese Menschen sagt Jesus: Lass sie zu mir kommen. Wenn Jesus sagt, schaut mal hier in Vers 16, denn solchen gehört das Reich Gottes. Das Wort solche bezieht sich nicht auf diese speziellen Kinder, die ihm da gerade gebracht werden, sondern er will sagen, solchen wie diesen gehört, also solchen, die klein sind und unscheinbar, die scheinbar stören, denen gehört das Reich Gottes. Und das hat Zündstoff. Wir müssen mal den historisch-kulturellen Hintergrund beachten, in den Jesus hier hineinspricht, in den Lukas das hineinschreibt. Das ist ja ein griechisch-römischer Hintergrund. Und die Reaktion der Jünger spiegelt eigentlich wider, wie man gerade in dieser Kultur über Kinder dachte. Der Wert und die Bedeutung eines Menschen hing davon ab, was er leisten konnte, was er beisteuern konnte, zum Beispiel zum Erfolg einer Familie, zum wirtschaftlichen Erfolg einer Familie. Aus diesem Grund waren die Abtreibungsraten und die Sterberaten von Säuglingen extrem hoch in dieser Zeit. Vor allen Dingen kleine Mädchen sah man als Hindernis für das eigene Leben. Menschen mit einer geistlichen oder körperlichen Behinderung sah man als Hindernis. Und man ließ sie einfach sterben. Jesus fordert dieses Denken heraus. Er ist ein König mit einem großen Herzen für kleine Leute. Er nimmt sie wahr und liebt sie. Und niemand ist zu klein für unseren großen Gott. Das macht Paulus in 1. Korinther 1 so deutlich, wo er sagt, dass Gottes Herz gerade für das Kleine, für das Schwache, für das Unscheinbare schlägt. Für das, was in den Augen der Welt nichts ist. Das, was die Gesellschaft und Kultur damals ausschloss und auch was unsere Kultur ausschließt oder weniger wert und für weniger brauchbar klassifiziert, das heißt Jesus willkommen. Und auch wenn das hier nicht die Hauptbotschaft ist, Geschwister, die Wichtigkeit, Kindern Jesus nahezubringen, wird hier durchaus deutlich. Die Statistik zeigt einfach sehr klar, dass ein großer Teil der Erwachsenen, die gläubig sind, entweder christlich aufgewachsen sind oder aber Jesus im Kinder- und Jugendalter kennengelernt haben. Kinder, Teenager und Jugendliche sind keine Belastung. Sie sind die zukünftige Kirche. Und wenn Jesus sie in seine Arme schließt, dann sollten wir das auch tun. Kinder müssen nicht erst Erwachsene werden, um zu Jesus zu gehören. Erwachsene müssen wie Kinder werden, um zu Jesus zu kommen. Andersherum wird der Schuh draus. Und das ist das Zweite, was Jesus uns hier sagen will. Nicht nur in seinem Reich ist das Kleine willkommen, sondern um Teil seines Reiches zu werden, muss man werden wie ein Kind. Und das ist sein Hauptpunkt an dieser Stelle. Es geht ihm darum, etwas über die Art des Glaubens zu sagen, die er sich wünscht von uns. Den Glauben, der uns letztendlich rettet. Und was ist das für ein Glaube? Schaut nochmal rein, Vers 16 und 17. Denn solchen gehört das Reich Gottes. Wahrlich, ich sage euch, wer das Reich Gottes nicht annehmen wird wie ein Kind, wird nicht hineinkommen. Also wem gehört das Reich Gottes? Derjenige, der wie ein Kind wird, derjenige, der Jesus annimmt wie ein Kind. Was bedeutet das? Wie sieht so ein Glaube aus? Und ich denke, Jesus gebraucht das Bild eines Kindes ganz bewusst, denn Kinder zeichnen sich durch einige Dinge ganz besonders aus, die wir als Erwachsene verlernen. Bedingungsloses Vertrauen. Ungezwungene Abhängigkeit. und ungefilterte Liebe. Ungefilterte Liebe. Und so einen Glauben sucht Gott. Es ist dieser Glaube, der uns Teil von Gottes Reich werden lässt und der uns rettet, wenn wir ihm wie Kinder vertrauen, seinem Wort, seiner Führung, seiner Kraft, uns mit allem, was wir sind und haben, an ihn hängen, unsere Schwäche nicht überspielen, nicht so tun, als würden wir alleine klarkommen, denn das tut ein Kind auch nicht. Und ihn als unseren Vater lieben, ungefiltert, ungefiltert. Gerade Texte wie dieser, die lassen mich wirklich aufatmen und machen mich froh, Christ zu sein. Weil Jesus hier zeigt, wie anders der christliche Glaube ist. Wisst ihr, es gibt ein Merkmal, das eigentlich alle Religionen irgendwie vereint. Es geht bei ihnen darum, was wir als Menschen tun können oder müssen, um in Kontakt mit Gott zu kommen. Um irgendwie ihn zufrieden zu stimmen. Übrigens, unsere säkulare Kultur funktioniert nicht anders. Ständig geht es darum, was du bist, wie du aussiehst, was du vorzuweisen hast. Und wenn das genug ist, dann bist du akzeptiert. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber fühlst du dich auch manchmal getrieben von deinem Umfeld? Der christliche Glaube unterscheidet sich genau an diesem Punkt radikal von allen Religionen und auch von allen säkularen Weltanschauungen. Im christlichen Glauben geht es vor allem anderen nicht darum, etwas zu leisten, sondern etwas zu empfangen. Deshalb ist es so wichtig, dass Jesus hier sagt, wer das Reich Gottes nicht annimmt wie ein Kind. Ja, schreib es dir auf. Christ zu sein bedeutet empfangen. Empfangen. Das ist das Evangelium. Das ist das Evangelium. Und das ist eine unglaublich gute Nachricht für dich und mich, oder? In einer Welt, in der es irgendwie nur noch darum geht, meist natürlich unausgesprochen, aber irgendwelche Maßstäbe und Erwartungen zu erfüllen, um irgendwie dazu zu gehören, um das Gefühl zu haben, ich bin Teil der großen Masse. In so eine Welt hinein kommt Jesus und sagt zu uns, werde wie ein Kind und du gehörst zu mir. Werde wie ein Kind und du bist angenommen. Und zwar von dem vollkommen heiligen und gerechten Gott. Ist das nicht befreiend? Wisst ihr, ich kenne aus der Seelsorge, ich kenne so viele Christen, Kinder Gottes, die Jahre, Jahrzehnte manchmal schon Christen sind, die immer wieder mit der Frage zu kämpfen haben, ob ihre Bekehrung echt war, ob ihr Glaube stark und genug ist, ob ihr Glaube ausreicht für Gott. Wie stark und fest muss ich glauben, Rudi, um gerettet zu werden? Weißt du, was Jesus dich fragen würde? Hey, kannst du schwach sein? Kannst du schwach sein? Kannst du deine Hände ausstrecken? Kannst du deine Hände ausstrecken und dich beschenken lassen? Das ist, was ich will von dir. Ich will nicht mehr von dir. Es ist nicht die Stärke deines Glaubens, die dich rettet. Es ist das Objekt deines Glaubens, das dich rettet. Eine der wichtigsten Dinge, die wir für unser christliches Leben mitnehmen können. Wenn es auf die Stärke unseres Glaubens ankommen würde, Leute, wenn es auf die Stärke meines Glaubens ankommen würde, keiner von uns würde gerettet werden. Keiner. Aber es kommt nicht auf die Stärke unseres Glaubens an, sondern es kommt darauf an, dass wir uns wie ein Kind an den klammern, der alle Stärke hat. Darum geht es. Und für uns Christen ist dieser Abschnitt auch eine Art Test deswegen. Jesus lädt uns hier ein, einfach mal zu reflektieren. Er sagt uns mehr oder weniger, schau dir das Baby an. Schau dir das Baby an, das im Arm seiner Mutter liegt. Schau dir ein kleines Kind an, das sich am Bein des Vaters festklammert, weil es alleine nicht stehen kann. Schau dir ein kleines Kind an, das begeistert seinen Vater entdeckt und ihm entgegenläuft. Ist so dein Glaube? Ist so dein Glaube? Wisst ihr, ich bemerke, dass Christina und ich, wir haben vor kurzem noch darüber gesprochen, wir haben so darüber reflektiert, wie schnell wir als Christen erwachsen werden in unserem Kopf. Selbstständig. Dass wir nicht mehr in dieser bewussten Abhängigkeit von Gott leben. Dass etwas von dieser Freude und Leidenschaft verloren geht, die am Anfang unseres Glaubenslebens noch so da war. Dass etwas von diesem kindlichen Vertrauen Dass wir am Anfang hatten, wo wir gesagt haben, Jesus, egal wohin du gehst, ich gehe mit. Egal, was du von mir forderst, ich werde Gott folgen. Dass das weggeht, weil wir in unserem Kopf so erwachsen werden. Weil wir uns einfach immer mehr Gedanken machen darüber. Die Begeisterung für unseren Vater nimmt ab. Und dabei wünscht sich Jesus, ich will, dass ihr von dem Moment, wo ihr meine Jünger werdet, bis zu dem Moment, wenn ich wiederkomme, bleibt wie Kinder. Mit diesem Vertrauen, mit dieser Leidenschaft, mit dieser selbstverständlichen Abhängigkeit, mit dieser ungezwungenen Abhängigkeit. Ja, auch vielleicht mit diesem Stolz in unserem Herzen, wer unser Vater ist. Und mit diesem Vertrauen, egal was ist, egal was ich fühle oder andere sagen, ich vertraue meinem Vater. Wie Kinder dürfen und sollen wir unsere Hände in seine Hände legen und kleine Schritte gehen in die Richtung, in die er uns führt. Diese Demut, dieses Vertrauen wünscht sich Jesus für uns. Ja, wie Kinder, die ihre Eltern unaufhörlich befragen und um Hilfe bitten, sollen wir das Angesicht unseres Vaters suchen und bei ihm sein und bleiben. Geschwister, wir müssen in unserem Herzen immer Kinder bleiben. Immer. Wir müssen Kinder bleiben. Aber es geht weiter. Es kommt zu einem weiteren Aufeinandertreffen und diesmal sind es keine Kinder, die getragen werden müssen, sondern es ist ein Reicher, der zu Jesus kommt. Und Jesus nutzt auch dieses Aufeinandertreffen, um uns zu zeigen, was uns daran hindert, Teil von Gottes Reich zu sein. Um die Staatsangehörigkeit eines Landes zu bekommen, muss man bestimmte Voraussetzungen erfüllen. Ja, man muss manchmal sogar richtig etwas leisten. In Deutschland, wer hätte es gedacht, gibt es einen riesigen Prozess, den man durchlaufen muss. Und was man alles vorweisen muss. Die Sprache ist noch das kleinste Problem, obwohl die deutsche Sprache ja schon furchtbar ist, für jemanden zu lernen. Aber es gibt riesen Voraussetzungen, die man vorweisen muss, und Dokumente, die man sammeln muss. In anderen Ländern geht das anders. In Moldawien zum Beispiel kann man die Staatsbürgerschaft für 250.000 Euro erwerben. Ich weiß nicht, ob das einfacher ist, aber man kann das machen. Für den gleichen Preis auch in Griechenland. In Spanien sind wir bereits bei 500.000 und in Großbritannien bei 2,2 Millionen Euro. Also wenn jemand von euch drüber nachdenkt, nein, Quatsch, dann spendet's lieber in die Gemeinde. Ja, im ersten Teil des Textes zeigt uns Jesus, dass es total einfach ist, in sein Reich zu kommen. Wir müssen wie Kinder werden. Jetzt zeigt uns Jesus, dass es trotzdem ganz schön schwer werden kann, zumindest aus menschlicher Perspektive. Und der Grund dafür ist nicht Jesus oder Gott, sondern unsere Herzen. Nachdem Jesus die Kinder gesegnet hat, tritt ein Mann an ihn heran, den Lukas als Obersten beschreibt in Vers 18. Es ist wahrscheinlich ein Mann, der sowohl politische als auch wirtschaftlich große Bedeutung in der Region hatte. Wir können davon ausgehen, dass dieser Mann Jesus dabei beobachtet hat, wie er die Kinder gesegnet hat. Und dieser Mann stellt jetzt eine Frage. Guter Lehrer, was muss ich getan haben, um ewiges Leben zu erben? Und das ist eine beachtliche Frage. Wir können davon ausgehen, dass dieser Mann religiös war und wahrscheinlich auch theologisch bewandert. Und demnach musste er eigentlich wissen, dass der Ausdruck gut bei den Juden eigentlich nicht für einen Menschen verwendet wurde. Nur Gott ist alleine gut. Gott allein verdient dieses Attribut. Und deswegen reagiert Jesus auch so. Was nennst du mich gut? Niemand ist gut als nur einer, Gott. Und was Jesus hier macht, ist zweierlei. Zum einen deckt er damit auf, dass dieser Reiche sehr wahrscheinlich selbst davon ausging, gut zu sein. Und deswegen sagen konnte, wer gut ist. Zum anderen nutzt Jesus diesen Moment, um etwas über sich selbst klarzustellen. Denn mit anderen Worten sagt Jesus hier, mein Freund, wenn ich gut bin und doch eigentlich nur Gott gut ist, wer bin ich dann? Ja? Also Jesus konfrontiert den Mann mit der Tatsache, dass er gerade Gott gegenübersteht. Und umso spannender ist es, wie der Reiche wohl auf den Anspruch von Jesus reagiert. Und Jesus geht auf die Frage des Mannes ein. Das tut er ab Vers 20. Und er erinnert ihn an die 10 Gebote und in diesem Fall an die zweite Hälfte der 10 Gebote, die sich auf die zwischenmenschlichen Beziehungen bezieht. Du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht töten, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht falsch Zeugnis geben. Ehre Vater und Mutter. Und spannend ist jetzt, wie der reiche Mann reagiert, oder? Dies alles habe ich befolgt von meiner Jugend an. Der meint das wirklich ernst. Ja, wir haben es hier mit einem Mann zu tun, der sich wirklich bemüht hat, nach Gottes Geboten zu leben. Es war wie eine Liste für ihn, die er abgearbeitet hat. Aber es ist auch interessant, oder? Obwohl er so gerecht gelebt hat, hat er keine Heilssicherheit. Er hat keine Heilssicherheit, deswegen kommt er ja zu Jesus und fragt, was muss ich tun, um gerettet zu werden? Was muss ich tun? Und Jesus sieht natürlich tiefer, gerade in der Bergpredigt, ihr kennt das, macht Jesus ja klar, dass es bei den Geboten Gottes nicht um irgendeine äußere Frömmigkeit geht, was die Pharisäer dachten, sondern Gottes Gebote zielen schon immer auf unser Herz, auf unsere inneren Motive und Impulse. Und diese Dimension missachtet der Reiche komplett. Und genau das offenbart auch Jesus jetzt. Vers 22. Als aber Jesus das hörte, sprach er zu ihm, eins fehlt dir noch, verkaufe alles, was du hast und verteile den Erlös an die Armen und du wirst einen Schatz im Himmel haben und komm und folge mir nach. Wisst ihr, ich finde das so toll, wie Jesus das hier macht, wie er mit diesem Mann umgeht. Ich meine, Jesus ist allwissend, ja, und er sieht ja längst, dass dieser Kerl ein riesiges Herzensproblem hat. Aber trotzdem sagt er zu ihm, hey, eine Sache fehlt dir. Eine Sache fehlt dir. Jesus geht richtig behutsam und seelsorgerlich vor. Er haut ihm nicht seine Selbstgerechtigkeit um die Ohren, sondern zeigt ihm Stück für Stück sein Herzensproblem auf. Und dieses Herzensproblem wird jetzt offensichtlich, denn der reiche Mann reagiert folgendermaßen in Vers 23. Als er aber das hörte, wurde er sehr betrübt, denn er war sehr reich. Er ist sehr betrübt, das ist ein Ausdruck, der extrem emotional ist. Das ist tiefste Traurigkeit, fast schon Depression. Und diese Traurigkeit, diese Depression offenbart das Problem. Sein Herz gehört nicht Gott. Es gehört seinem Besitz. Er liebt Geld mehr als Gott. Und das Spannende ist, dass Jesus ihm damit aufzeigt, Junge, das erste Gebot, daran scheitert es schon. Du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Und genau das hat er aber. Und zwar Geld und Besitz. Und Jesus sieht seine Reaktion, seine tiefe Traurigkeit und sagt dann in Vers 24, wie schwer werden die, welche Güter haben, in das Reich Gottes hineinkommen? Denn es ist leichter, dass ein Kamel durch ein Nadelöhr geht, als dass ein Reicher in das Reich Gottes hineinkommt. Ja, wir dürfen hier Jesus nicht falsch verstehen. Jesus geht es nicht darum, dass jeder, der ihm nachfolgen will, einen asketischen Lebensstil haben muss oder arm werden muss. Dann wäre es ja wieder nur rein äußerlich. Darum geht es nicht. Es geht ihm um unser Herz. Es geht ihm um das Herz dieses Mannes und er zeigt ihm, dass sein Herz in Wahrheit weit weg ist von Gott. Auch wenn er ein total frommes Leben führt. Sein Herz ist so gefangen vom Reichtum, sein Herz ist so verliebt in seinen Besitz, dass Jesus sagen muss, er geht ein Kamel durch ein Nadelöhr, als dass ein Reicher in das Reich Gottes hineinkommt. Und klar, natürlich, Jesus war sich bewusst, es gibt diese besondere Gefahr beim Reichtum. Je mehr ich habe, umso größer ist die Gefahr, dass ich meine Sicherheit, meinen Wert, meine Bedeutung und meine Identität in dem verankere, was ich habe. Das ist so. Aber ihm geht es nicht allein um Reichtum, sondern es geht ihm um das Herz. Und vielleicht ganz kurz als Erklärung. Es wird immer wieder gesagt, dass Jesus hier an dieser Stelle über ein Tor in Jerusalem reden würde, durch das Kamele durch mussten. Das Problem ist, archäologische Studien haben nie gezeigt, dass es dieses Tor tatsächlich gibt. Viel klarer ist, es gab ein Sprichwort im alten vorderen Orient, gerade im babylonischen Kontext, das hieß, eher geht ein Elefant durch ein Nadelöhr als... Und mit diesem Sprichwort wollte man die Unmöglichkeit von etwas darstellen. In Jesu Kontext sprach man nicht so viel von Elefanten, sondern das größte Tier dort im Kontext war vor allen Dingen das Kamel. Und deswegen sagt Jesus, eher geht ein Kamel durch ein Nadelöhr als dass ein Reicher ins Himmelreich geht. Es ist eigentlich eine witzige Bemerkung, weil natürlich wird niemand versuchen, ein Kamel durch ein Nadelöhr zu stopfen. Wie soll das gehen? Wo fangen wir an? Beim Schwanz oder beim Kopf? Es ist unmöglich. Es ist unmöglich. Und deswegen sind die Jünger auch geschockt. Sie sind geschockt. Wer kann denn dann noch gerettet werden? Sie gingen davon aus, geprägt von ihrer Kultur, dass ja gerade reiche Menschen von Gott gesegnet sein müssten. Und jetzt sagt Jesus so etwas. Aber er fügt direkt noch etwas an, und das ist so tröstlich. Was bei Menschen unmöglich ist, ist bei Gott möglich. Und was Jesus uns hier sagt, ist, er will uns zeigen, was uns daran hindert, Teil von Gottes Reich zu werden, was uns daran hindert, gerettet zu werden. Und es ist nicht Reichtum, sondern es ist unser Herz. Man kann auch nichts haben und total verliebt sein in Reichtum. Es geht um unser Herz. Unser Herz, das entweder dazu neigt, selbstgerecht zu sein oder etwas anderes anzubeten als Gott. Es ist unmöglich, gerettet zu werden, wenn wir auf unsere eigene Gerechtigkeit vertrauen oder unser anderes Herz in etwas anderes verliebt ist als Gott. Eher geht ein Kamel durch ein Nadelöhr. Es ist unmöglich. Und das Ding ist, von Natur aus tun wir alle genau das. Wir sind dieses Kamel. Das ist unser Zustand. Es ist unmöglich für uns, weil von Natur aus vertrauen wir ständig auf unsere eigene Gerechtigkeit und Leistung, auf unsere Weisheit und Stärke. Und wir lieben so vieles mehr als Gott, vor allem uns selbst. Wir setzen unsere Hoffnung auf so vieles und verankern unsere Identität darin, in Geld, Macht, Besitz, Anerkennung, Lifestyle. Und wir sind so gefangen in unserer Selbstgerechtigkeit und unserem Götzendienst, dass Gott auch über uns sagen muss, es ist unmöglich. Es ist unmöglich. Aber, und das ist die Hoffnungsbotschaft, die Jesus uns hier gibt, bei Gott ist es möglich. Es gibt keinen, der aus sich selbst heraus gut genug ist für den guten Gott, aber es gibt auch keinen, der so böse, schlecht und verloren ist, dass Gott ihn nicht retten kann. Für Menschen, und zwar für jeden Menschen, ist es unmöglich, aber bei Gott ist es möglich. Er kann das Unmögliche in unseren Herzen schaffen. Er kann unsere Herzen befreien. Und es ist dort möglich, wo Menschen ihre Versuche, selbstgerecht zu werden, aufgeben und sich an Gottes Gnade in Jesus klammern. Es ist dort möglich, wo Menschen ihre ganze Hoffnung, ihr Vertrauen auf Jesus setzen. Dort werden Herzen verändert. Dort kann plötzlich ein Kamel durch ein Nadelöhr. Nur dort. Und ich hoffe, dass du das erlebt hast eines Tages. Ich hoffe, dass du das erlebt hast, dass Gott in deinem Herzen das Unmögliche geschaffen hat. Aber lass uns mal einen Schritt zurücktreten, ganz kurz, als Kinder Gottes, als Christen, als Jünger. Weil Jesus redet hier auch zu seinen Jüngern, die hier nebenan stehen. Und ich glaube, an dieser Stelle verrät Jesus uns, was auch uns daran hindern kann, ihn mit ganzem Herzen nachzufolgen. Und das sind zwei Dinge: Selbstzufriedenheit und gefangene Herzen. Selbstzufriedenheit und gefangene Herzen. Beides hält uns davon ab, Jesus wirklich nachzufolgen und von ihm verändert zu werden. Da ist die Gefahr von geistlicher Selbstzufriedenheit, die wächst, je länger wir im Glauben sind und je mehr wir wissen. Wir sehen plötzlich keinen Bedarf mehr, um uns weiter zu verändern und an uns zu arbeiten. Wir haben wie dieser reiche Mann eine Liste, wo alles steht, was wir schon gemacht haben und was wir noch alles machen gerade. Und deswegen wollen wir uns auch nicht mehr verändern. Und wir vergleichen diese Liste einfach mit Listen von anderen und sehen keinen Bedarf, verändert zu werden. Aber echte Nachfolge hängt immer an einer gesunden Unzufriedenheit. Dass ich weiter will, näher zu Jesus. Geistliche Selbstzufriedenheit und Stolz ist eine riesige Gefahr. Aber da ist noch eine andere Gefahr, und das ist wahrscheinlich das fast noch größere, und die Gefahr der gefangenen Herzen. Überleg mal, was ist jetzt gerade der Schatz, den du nicht bereit bist, für Jesus zu verlassen? Was packt dein Herz so sehr, dass du zurückschreckst, wenn Jesus sagt, lass diese Sache los und folge mir nach? Stell dir mal, stell dir mal vor, du sitzt heute Nachmittag mit deinem Kaffee auf der Terrasse oder wo auch immer, alleine für dich. Und Jesus würde sich neben dich setzen. Er würde seinen Arm um dich legen und er würde sagen, wie zu diesem Reichen, hey, es gibt echt viele Dinge in deinem Leben, die mich richtig freuen. Aber diese eine Sache, lass sie los. Lass sie los und folge mir nach. Und wisst ihr, es gibt so viele Christen, die in diesem Moment dann zurückschrecken und sagen, Jesus, bis hierhin und nicht weiter. Bis hierhin, aber nicht weiter. Ich kann das nicht. Ich kann das nicht. Und einfach, weil es mir so auf dem Herzen liegt und weil ich auch glaube, dass das einfach eine Not ist, die auch immer größer werden wird. Es gibt so viele junge Christen, die eine Liebesbeziehung anfangen zu einem Nichtchristen, wo Gottes Wort so deutlich sagt, hey, das ist Sünde, das ist nicht gut für dich, lass das sein. Lass das sein. Und ich weiß, dass da Emotionen und Gefühle mitgehen. Ich weiß, dass das echt schwer ist. Aber genauso nimmt dich Jesus an die Seite, legt seinen Arm um dich und sagt dir, hey, diese eine Sache, lass sie los. Lass sie los. Auch wenn es dir schwerfällt, lass sie los. Ich will nicht nur Teil deines Lebens sein, ich will dein Leben sein. Ich will dein Herz und zwar voll und ganz. Voll und ganz. Was willst du nicht hinter dir lassen, wie dieser reiche Mann? Oder ich könnte dich auch ganz einfach fragen, was ziehst du vor? Was eine vergängliche Welt oder ein Mensch dir geben kann oder was der Himmel und Jesus dir anbieten? Das ist die Frage. Das ist die Frage. Und Jesus ruft uns hier auf, lass deine Selbstgerechtigkeit und lass deinen Stolz hinter dir und gib mir neu dein Herz. Gib mir neu dein Herz und du wirst es nicht bereuen. Und das ist das Letzte, was wir in unserem Text sehen, nämlich wie Gott uns beschenkt. C.S. Lewis hat einmal gesagt, wenn du eine Religion haben willst, die komfortabel ist, dann empfehle ich dir nicht das Christentum. Und ich glaube, so ein Text wie unser macht das klar. Warum? Weil Jesu Anspruch riesig ist. Jesus ist ein König mit einem großen Herzen, wirklich, mit dem größten Herzen. Aber er hat auch einen großen Anspruch an uns und an unsere Herzen. Aber er hat auch ein großes Versprechen für uns, wenn wir ihm nachfolgen. Und viele Menschen sind wie dieser reiche Mann. Wir achten nicht auf das, was Jesus danach sagt. Ja, Jesus ist ein König mit einem großen Anspruch, aber er gibt uns dieses große Versprechen hier. Petrus reagiert auf das, was Jesus gerade gesagt hat in Vers 28 und sagt, siehe, wir haben alles verlassen und sind dir nachgefolgt. Und jetzt gibt Jesus seinen Jüngern eine Zusage. Wahrlich, ich sage euch, es ist niemand, der Haus oder Frau oder Brüder oder Eltern oder Kinder verlassen hat um des Reiches Gottes willen, der nicht Vielfältiges empfangen wird in dieser Zeit und in den kommenden Zeitaltern ewiges Leben. Ich liebe diesen Vers. Das ist Gottes Mathematik an dieser Stelle. Ja, weil was Jesus hier sagt, ist ganz einfach, aber so grundlegend. Es gibt nichts, was wir für ihn aufgeben könnten, was in seinem Wert an das heranreicht, was er uns schenkt. Ja, das ist, was Jesus uns hier sagt. Du kannst nicht mehr aufgeben, als ich dir geben kann. Es ist unmöglich. Das ist seine Mathematik. Es ist unmöglich. Der reiche Mann wollte seinen Reichtum nicht aufgeben. Warum? Weil er überzeugt war, dass er ohne sein Geld unglücklich sein würde. Er traute Jesus nicht zu, ihm mehr zu geben. Geschweige denn etwas Besseres. Ich komme nochmal zurück. Womit kämpfst du gerade? Was müsstest du eigentlich hinter dir lassen? Und du weißt, du müsstest es hinter dir lassen. Weil es zwischen dir und Jesus steht. Weil es dich daran hindert, Jesus ähnlicher zu werden. Kann es sein, dass du deshalb nicht bereit bist, diese Sache hinter dir zu lassen, weil du Jesus nicht zutraust, dir etwas Besseres zu geben? Unterschätzt du deinen König, der hier an dieser Stelle eigentlich zu dir sagt, mein Freund, ich gebe dir größere Sicherheit, als Geld dir jemals geben kann. Ich gebe dir eine größere Bedeutung, als jede Karriere dir je geben kann. Ich gebe dir größere Freude als Alkohol und Sex dir jemals geben können. Bei mir findest du größere Liebe und Annahme als in irgendeiner Beziehung. Es gibt nichts in diesem Leben, das du für mich aufgeben könntest, was ich nicht mit etwas weitaus Besserem ersetzen werde. Jesus gibt dir dieses Versprechen und ich hoffe, dass du dieses Versprechen ergreifst. Wenn du zu dir sagst, ich kann diese Sache nicht lassen, sie bedeutet einfach so viel für mich, dass du ihn dann hörst, wie er zu dir sagt, lass los. Und du wirst es nicht bereuen. Ich werde dich beschenken über deine Erwartungen hinaus. Und nicht nur irgendwann im Himmel, sondern ich werde jetzt schon damit beginnen. Und dazu möchte ich dich einfach einladen. Vertrau ihm wie einem Kind. Vertrau ihm, dass er groß genug ist, reich genug ist und liebevoll genug ist, um diese gefürchtete Lücke in deinem Leben zu füllen. Komplett zu füllen. So zu füllen, dass du keinen Mangel empfindest. Denn Jesus ist größer. Vertrau ihm wie ein Kind. Amen.